SRF 2 Kultur.
Je suis très heureux de vous accueillir au Louvre Lens pour cette avant-première.
Der Direktor des Pariser Louvre, Henri Loiret, begrüßt an einem trüben Dezembermorgen die von weit her angereisten Journalistinnen und Journalisten. Sie haben richtig gehört. Wir sind hier nicht in Paris, sondern in Lens. Denn hier, in diesem sichtlich verarmten Städtchen, im einstigen nordfranzösischen Steinkohlerevier, hat der Louvre neuerdings eine äußerst attraktive Zweigstelle eröffnet, gebaut vom international bekannten japanischen Architekturbüro Sana. Und dieser neue Louvre und das, was er hier in der Provinz soll, ist heute Thema in Reflexe. Am Mikrofon Barbara Basting. Der neue Louvre Lens wirbt mit einem der berühmtesten Gemälde des Louvre, mit einer Ikone der französischen Kunstgeschichte und vor allem der französischen Republik, der Liberté guidant le peuple von Eugène Delacroix, einer barbusigen Frau als Freiheit, die mit wehendem Gewand und der roten Fahne der Revolution über Leichenberge steigt und das Volk anführt. Und das ist beileibe nicht nur ein Werbegag. Der Louvre hat das großformatige Gemälde aus dem Jahr 1830 doch tatsächlich für ein Jahr nach Lens gebracht. Es bildet den Abschluss der neuen großen Galerie des Louvre Lens, wenn das kein Zeichen ist. Denn der Louvre Lens soll gleich mehrere Aufgaben erfüllen. Er ist eine Art Experimentallabor für den Pariser Louvre, der heute mit rund 10 Millionen Besuchern jährlich das meistfrequentierte Museum der Welt ist. Und er ist Teil eines von der Europäischen Union und der französischen Regierung mitfinanzierten Strukturprojekts, um aus einer krisengebeutelten Region eine touristische Destination zu machen. Und er ist ein Versprechen, eine Form der Wiedergutmachung, der Reparation mit Kunst, wie Daniel Bergeron, Präfekt der Region Pas-de-Calais und zugleich Nationalratsabgeordneter, klarstellt.
Le Louvre est une réparation. Le Louvre est une justice. Le Louvre est une promesse. Donc, nous accueillons le Louvre pour vivre à nouveau comme une grande région.
Der Louvre Lens ist ein Versprechen dafür, dass die Region wieder aufblüht. Und die Reparation gilt zunächst den Schäden, die diese Gegend erlitten hat, durch die Ausbeutung ihrer Bodenschätze und der Minenarbeiter. Schäden, die im Gespräch mit dem kämpferischen Bürgermeister der Stadt Lens, Guy Delcourt, aufblitzen.
Mes parents sont morts à la mine, à l'âge de 48 et 52 ans, à cause de la silicose.
Meine Eltern sind beide mit 48 und 52 Jahren an der Silikose gestorben, sagt Delcourt, an der Staublunge, einer typischen Erkrankung in Kohlerevieren. Manche Ausblicke durch die großen Glasfassaden des neuen Louvre gehen auf zwei riesige Abraumhalden. Es sind die größten Europas. Und das Gebäude selber ist über einem ehemaligen Schacht errichtet. Nun kann man mit Kunst zwar keine Toten lebendig machen, aber der Louvre ist zumindest eine Geste der Wertschätzung für die Opfer, die in dieser Region gebracht wurden. Zumal nach der Stilllegung der Schächte und dem Ende der Steinkohle ein wirtschaftlicher Niedergang folgte, wie ihn vor 30 Jahren auch das Ruhrgebiet erlebte. Die Gegend, die jüngst im erfolgreichsten französischen Film aller Zeiten, Willkommen bei den Sti, einem breiten Publikum bekannt wurde, trägt aber noch andere Narben. Diese werden einem vor Augen geführt, wenn man die Kirche Saint-Léger im Zentrum von Lens besucht. Hier bedecken die Namen hunderter Kriegsopfer, Soldaten wie Zivilisten, große Gedenktafeln. Denn in dieser Gegend tobten im Ersten Weltkrieg die berüchtigten Sommenschlachten. Gerade mal 18 Häuser standen nach dem Krieg noch. Vieles wurde wieder aufgebaut, darunter auch die Kirche. Doch bald darauf wird Lens im Zweiten Weltkrieg von den Engländern bombardiert. In der Umgebung erstrecken sich quadratkilometerweise die Soldatenfriedhöfe. Aber selbst diese heimgesuchte Gegend hat ihren Zauber. Und es brauchte vielleicht einen Blick von sehr weit draußen, um ihn zu entdecken. Diesen Blick hat das japanische Architektenduo Sana mitgebracht. Sana, das sind Kazuyo Sejima und Ryuo Nishizawa. Und sie haben sich gründlich mit der Region und ihren Bewohnern vertraut gemacht, wie Kazuo Sejima an der Pressekonferenz auf Japanisch erklärt. Was den Japanern zuallererst aufgefallen ist, ist das ganz besondere Licht. Dieses Licht ist ein weiches, diffuses, milchiges Streulicht über einer Natur von großer Schönheit. Und wir wollten nicht nur auf dieses Licht reagieren, sondern auch auf die kleinen Häuser der Bergarbeiter. Deswegen ist der Louvre in Lens kein monumentales Gebäude, sondern duckt sich flach in die Landschaft. Man könnte ihn fast mit einer Werkhalle oder einem großen Supermarkt verwechseln. Doch seine äußere Erscheinung ist wesentlich eleganter, denn die beiden großen Haupthallen des neuen Louvre sind mit mattem Edelstahl verkleidet, in dem sich der tiefe Himmel sanft verwischt spiegelt. Und so scheint das Gebäude trotz seiner gewaltigen Ausdehnung beinahe zu schweben. Der große Foyerbereich des Museums, der wie eine Gelenkzone zwischen den beiden Haupthallen vermittelt, ist eine ganz auf Transparenz angelegte Zone mit Glasfronten. Innen- und Außenraum gehen fast nahtlos ineinander über und der Außenraum ist ein von der Landschaftsarchitektin Katrin Mosbach angelegter, unkonventioneller Landschaftspark, der formal Elemente der Architektur aufgreift. So finden die gläsernen runden Raumzellen im Inneren, die ein Restaurant oder eine Bibliothek aufnehmen, draußen in moosbegrünten, kraterähnlichen Gebilden ein Echo. Und diese grünen Kreise wiederum mögen manch einen an wassergefüllte Bombenkrater erinnern, an deren Rändern die Natur langsam wieder Wurzeln schlägt. Diese fast nahtlose Verbindung zwischen drinnen und draußen ist Programm, wie Ryue Nishizawa sagt. Es sei für sie als Architekten sehr wichtig, Räume zu schaffen, die so offen wie möglich sind. Sana haben hier ein Prinzip angewendet, das sie auch mit dem 2010 in Lausanne eröffneten Rolex Learning Center der École Polytechnique auf faszinierende Weise umgesetzt haben. Der Innenraum als Landschaft und Zirkulationszone. Sana haben schon einige vielbeachtete Museen gebaut. Erstmals für Aufsehen sorgten sie mit dem Museum in Kanisawa in Japan. Bekannt ist auch ihr New Museum in New York oder ihr Ausstellungs- und Veranstaltungsgebäude auf dem Gelände der Essener Zeche Zollverein mit spielerisch verteilten Fenstern. Leichtigkeit in der Anmutung, aber auch große Begegnungszonen zeichnen all diese Bauten aus. Auch dahinter stecken grundsätzliche Überlegungen, wie Kazuo Sejima sagt.
One of the road of the public museum is somehow should be a kind of a new public space, so where the people can learn and can feel the other culture or the other people we are living together.
Eine der Aufgaben des öffentlichen Museums ist es, eine Art neuer öffentlicher Raum zu sein, wo die Menschen lernen und etwas über die Kultur erfahren können, in der wir zusammenleben. In den Gebäuden von Sana spielt daher nicht nur das Licht eine zentrale Rolle, es ist auch eine Architektur, die Maß nimmt an den Menschen als Nutzern dieser Architektur. Wie wichtig die Menschen in der Architektur sind, ist dem Architektenduo ausgerechnet in Europa aufgefallen.
Europe has a really old building which has been made for the very old people, like 1,000 years ago.
And then we saw in Europa, sagt Ryuo Nishizawa, haben wir sehr viele alte Gebäude gesehen. Und die werden zum Teil auf sehr kreative Weise von den Menschen umgenutzt. Und das ist das Interessante an der Architektur, wie sie benutzt wird. Deswegen hätten sie begonnen, sich für die Beziehung zwischen Architektur und den Menschen zu interessieren.
That's why we become interested in what kind of relation between architecture and the people can be made. This is one of the most exciting part of the architecture.
Die Beziehung zwischen Mensch und Gebäude sei der aufregendste Teil der Architektur, so Ryu Nishizawa. Auch in Japan gäbe es alte Gebäude, aber in Tokio sei alles neu. Und damit seien sie nicht sehr glücklich, meint er.
The Tokyo, everything is new. Everything is new. This is we feel not happy.
Maybe the different. Also we have a lot of earthquakes all days.
Und Kazuyo Sejima doppelt nach. Außerdem gäbe es fast täglich Erdbeben.
And then make again.
Und deswegen baue man nicht für die Ewigkeit. Auch diese Haltung prägt die Bauten des 2007 mit dem sehr angesehenen Pritzker-Preis ausgezeichneten Büros Sana. Und sie ist besonders im neuen Louvre von Lens spürbar. Sana baut keine Trutzburgen, keine Imponiergesten für die Ewigkeit, sondern nomadisch anmutende Strukturen. Das Architekturbüro Sana steht damit für die Abkehr von einer Architektur der Signature Buildings à la Frank Gehry oder Zaha Hadid, von Gebäuden, die sich aufplustern und in den Vordergrund drängen. Eine Architektur, wie sie in den letzten zwei Jahrzehnten besonders beliebt war bei großen Auftraggebern. Die neue Schlichtheit passt auch hervorragend zur Idee des neuen Louvre im nordfranzösischen Lens, um den es in dieser Sendung geht. Henri Loiret, Direktor des Louvre, erklärt, dass man sich mit Sana, die zum Zeitpunkt des Architekturwettbewerbs noch kaum bekannt waren, dezidiert für eine bescheidene, zugängliche, leicht lesbare Architektur entschieden habe.
Et puis ça correspondait fondamentalement aux idées que nous avions en matière de musée, c'est-à-dire à partir du moment où vous pensiez effectivement et vouliez conquérir un nouveau public, ces questions d'accessibilité étaient fondamentales.
Der Entscheid, eine Louvre-Filiale ausgerechnet in Lens zu bauen, fiel 2003 unter dem Kulturminister Jean-Jacques Ayagon. Ayagon, der zuvor Direktor des Centre Pompidou in Paris war, hatte für eine dezentralere Kultur plädiert. In Frankreich sind Politik und Kultur immer noch stark auf Paris fixiert. Ayagons Initiative verdankt sich unter anderem die Gründung einer Zweigstelle des Centre Pompidou im lothringischen Metz. Sie wurde 2010 eröffnet und hat mit bisher rund 1,5 Millionen Besuchern schon alle Erwartungen weit übertroffen.
Si on a choisi le site de Lens par rapport à d'autres sites, c'est parce qu'il était admirable.
Lens, so Loiret, wurde ausgewählt, weil in der Gegend ein wichtiges Kapitel der Industrialisierung im 19. Jahrhundert geschrieben worden sei und sie mit den beiden größten Abraumhalden in Europa inzwischen zum Patrimoine, zum nationalen Erbe gehöre. Sie ist seit 2012 auch UNESCO-Kulturerbe.
Désormais devenu patrimonial et dont le Louvre d'une certaine façon exalte la lecture.
Eine neue Lektüre nicht nur der Landschaft, sondern auch der eigenen Geschichte, die sich hier abgespielt hat, dazu soll der neue Louvre beitragen. Und man darf gespannt sein auf eine große Wechselausstellung, die sich 2014 dem Ersten Weltkrieg widmen soll. Und nicht umsonst verweist Daniel Percheron, Präfekt und Abgeordneter, auf die Vorbilder für den Louvre Lens. Sie sind im Ruhrgebiet zu suchen, etwa in der Zeche Zollverein.
À Zollverein, dans la grande mine, on voit à la fois l'aspect démesuré de la civilisation industrielle du XXe siècle.
In der Zeche Zollverein, sagt Daniel Percheron, im Museum im ehemaligen Schacht, sieht man einerseits die monströsen Seiten der Industriegeschichte und zugleich sieht man die neue Zukunftsindustrie, nämlich das Design. Und das will man nun im Pas-de-Calais auch probieren, mit 20 oder 30 Jahren Verspätung, weil die Regionen in Frankreich weniger Autonomie hätten als in Deutschland die Bundesländer.
Nous voulons justement greffer sur les sites, sur les lieux, sur la mémoire du passé et sur le respect du passé, nous voulons greffer des cellules d'avenir.
Man wolle, sagt Percheron, Zukunftszellen auf die bisherigen Orte der Industriekultur und der Erinnerung pfropfen. Das könnte gelingen, weil der Louvre selber die Zweigstelle als Experimentallabor definiert hat für eines der drei größten und heute meistbesuchten Museen der Welt. Und so schwärmt Louvre-Direktor Henri Loiret vom Sana-Gebäude als Ort, an dem sich neue Prinzipien der Präsentation ausprobieren lassen. Neue Querverbindungen zwischen Sammlungsteilen etwa.
C'est aussi le bâtiment qui nous permet de tester ce qui manque dans le palais parisien.
Der Palast des Pariser Louvre ist zwar großartig mit seiner enzyklopädischen Präsentation, sagt Loirette, aber hier in Lens gelte das Prinzip der Rotation der Sammlungen und des kulturellen Erbes, das sie verkörperten.
Et ici nous donnons momentanément, puisque le principe même de Lens est une rotation des collections, nous donnons une autre vision des collections dont nous sommes les dépositaires.
Bevor wir uns den Besonderheiten dieser Präsentation zuwenden, sei ein kleiner historischer Exkurs eingefügt. Der Louvre entstand nach der Französischen Revolution im ehemaligen Palast der französischen Könige. Seine Grundlage sind die einstigen königlichen Sammlungen, die durch ein Dekret der Nationalversammlung 1793 jedermann zugänglich gemacht wurden. Und unter Napoleon Bonaparte wurden Kunstwerke aus ganz Europa für den Louvre requiriert. Napoleon Bonaparte setzte Vivant Denon als Direktor ein. Denons berühmte Präsentation der Kunst in der Grande Galerie des Louvre folgte zwei Grundprinzipien. Einerseits eine Unterteilung nach nationalen Schulen, daneben eine Ordnung nach historischen Zusammenhängen, wie sie von der ästhetischen Avantgarde damals gefordert wurde. Das Museum als Bildungsanstalt für ein breites Publikum war erfunden und Denons Ideen wurden in ganz Europa diskutiert. Napoleon hatte noch ganz andere Pläne. Er wollte im Rahmen seines ehrgeizigen nationalen Kulturprogramms 15 nationale Zweigstellen des Louvre eröffnen, was allerdings durch den Fall seines Imperiums 1814 scheiterte. Die Beutekunst musste zum großen Teil den Herkunftsländern zurückgegeben werden. Vor diesem historischen Hintergrund kann man die neue Präsentation im Louvre in Lens sehen. Denn diese greift auf die Idee der Grande Galerie zurück und setzt sie fürs 21. Jahrhundert um. Dabei haben die Kuratoren sich grundlegende Fragen gestellt. Wie kann man als Meisterwerke bekannte Gemälde heute in einen Kontext stellen? Wie kann man sie in die Geschichte einbetten? Und wie kann man auch jenes Publikum ansprechen, das keine oder nur wenig kunsthistorische Vorkenntnisse mitbringt? Kurz, man wollte einen Rundgang durch die Kunstgeschichte, wie es ihn noch nie gegeben hat. Vincent Pomared, Leiter der Abteilung Gemälde des Louvre, fasst zusammen.
Le principe étant, d'une manière générale, que nous ne présentons pas ici les chefs-d'œuvre pour le plaisir de les présenter, mais que nous les avons sélectionnés parce qu'ils sont significatifs de quelque chose, emblématiques d'une période ou emblématiques d'un thème qui nous paraît être un thème très important pour une époque donnée.
Das Prinzip ist, sagt Pomared, dass wir nicht Meisterwerke um ihrer selbst willen präsentieren, sondern weil sie bedeutungsvoll sind, emblematisch für eine Epoche oder für ein Thema, das uns für eine Zeit wichtig erscheint. Dieses Prinzip wird in der neuen Galerie du Temps umgesetzt, dem Hauptflügel des Louvre-Lens, der selber keine eigene Sammlung besitzen wird. Auf einer Fläche halb so groß wie ein Fußballfeld sind gut 200 Werke ausgestellt, vornehmlich Gemälde und Skulpturen aus rund 5000 Jahren. Das beginnt mit einer assyrischen Kleinplastik und endet mit dem erwähnten berühmten Revolutionsbild von Delacroix, »La liberté guidant le peuple«. Dieser Schlusspunkt ist beileibe kein Zufall, wie Direktor Henri Loirette bemerkt. Die Zeitachse der Kunst hört dort auf, wo die Geschichte der Stadt Lens beginnt. Am Ende der Galerie sieht man durch die Glasfenster die Abraumhalden.
Remarquez que la galerie du temps s'arrête lorsque Lens commence, lorsque effectivement on rentre ce siècle de l'industrie et on passe dans ce pavillon de verre et on a tout d'un coup ce qu'il se passe effectivement après cette première moitié du 19e siècle.
Auf ihre Weise spektakulär ist die Anordnung der Werke. Nichts hängt an den Wänden, denn diese sind, wie schon die Außenhülle des Louvre, mit mattem Edelstahl verkleidet, in dem sich die Kunst wie auch ihre Betrachter unscharf spiegeln. Die Skulpturen stehen je nach Größe frei im Raum oder auf Sockeln. Die Gemälde sind auf freistehenden Stellwänden platziert. Wenn man die große Galerie betritt, blickt man von einem leicht erhöhten Standort auf eine Art Archipel, eine Insellandschaft aus Kunstwerken. Schlendert man durch diesen Archipel, ergeben sich immer wieder neue Blickachsen und neue Konstellationen. Und das ist genau das, was die Kuratoren mit Transversalität bezeichnen. Der Besucher soll die Werke und die Querverbindungen zwischen ihnen auf einem von ihm selber gewählten Parcours entdecken. Adrien Gardère, der verantwortliche Museumsszenograf, skizziert das ein Beispiel griechischer Plastiken.
Par exemple, si vous regardez le Kouros, le Discophore et le Jupiter et puis Marc Aurèle.
Es gibt bestimmte Standorte, sagt Gardère, von denen aus alle drei Skulpturen trotz unterschiedlicher Größen gleich groß aussehen und auf diese Weise direkt miteinander verglichen werden können. Solche Effekte lösen Erstaunen aus beim Publikum, meint er.
C'est-à-dire que en marchant, vous allez dire, ah mais regarde.
Ein erster Einwand könnte sein, dass hier leicht die Orientierung verloren geht. Doch ein Zeitstrahl an der Wand hilft bei der groben Einordnung der Kunstwerke. Hinzu kommen ausführliche Bildlegenden, Audioguide und weitere Vermittlungsangebote. Aber Louvre-Direktor Henri Loiret ist nicht nur von der Bedeutung der Vermittlung überzeugt, er hält sogar die Art der Präsentation für die erste und wichtigste Form der Vermittlung.
La médiation a une importance considérable. Vous savez, la première des médiations, c'est l'accrochage. C'est véritablement la façon dont vous disposez les œuvres. On a tout le temps l'impression que c'est quelque chose qui vient en plus de la façon dont on dispose les œuvres. Non, ça c'est fondamental. Je pense que déjà, la façon dont sont présentées les œuvres, et notamment dans la Galerie du Temps, est une invite à la découverte de ces œuvres.
Der Mix verschiedener Kunstwerke im Louvre Lens soll einerseits neugierig auf Einzelwerke machen und zugleich spielerisch zur Entdeckung von Querbezügen reizen. So steht direkt neben dem Revolutionsbild von Delacroix aus dem Jahr 1830 eine Marmorskulptur des Duc d'Orléans. Der Duc d'Orléans ist allgemein bekannt als Louis Philippe, der 1830 antrat und unter dessen reaktionärem Regime genau dieses Gemälde von Delacroix vor der Öffentlichkeit versteckt wurde. Und gleich daneben hängt ein Gemälde von Ingres, stilistisch ein Traditionalist und Antipode von Delacroix. Es zeigt den Pressezaren Louis-François Bertin, der die bourgeoise Politik von Louis-Philippe mit seinen Publikationen unterstützte. Die drei Werke stehen nicht nur für den neuen Mix von Skulpturen und Gemälden aus ein und derselben Zeit, wie er im Pariser Louvre nicht möglich ist, wohl aber in Lens. Sie erlauben aber auch einen thematischen Zugang, nämlich wie die französische Juli-Monarchie sich in der Kunst spiegelte. Noch etwas anderes ist dabei wichtig. Wie die schon erwähnten Beispiele von Delacroix und Ingres zeigen, wird die Zweigstelle in Lens keineswegs nur mit Werken aus der zweiten Reihe oder gar aus dem Depot bespielt. Das kann sich fast nur der Louvre erlauben, der über genügend erstklassige Werke verfügt. Diese werden im Laufe der Zeit ausgewechselt und andererseits steht nach jeweils 5 Jahren in Lens ein thematischer Wechsel an. Im anderen Hauptgebäude des neuen Louvre in Lens sind noch häufigere, nämlich halbjährliche Wechsel geplant. Zur Eröffnung wartet man hier mit einer in puncto Vermittlung ebenfalls Maßstäbe setzenden Schau zur europäischen Renaissance auf. Dennoch stellen sich Fragen. Folgt der Louvre mit seiner experimentellen neuen Hängung in Lens nicht der Logik des Coffee Table Books und der populären Kunstgeschichten, die uns die Welt der Kunst in 100 Meisterwerken erläutern wollen? Und stellt diese extreme Selektion gerade mal 205 Werke aus der europäischen und islamischen Welt nicht eine unzulässige Vereinfachung dar? Nein, wehrt der Chef der Gemäldeabteilung Vincent Pomarède ab. Es sei oft besonders schwierig zu vereinfachen.
En fait, faire simple, c'est souvent très compliqué. Lorsque l'on dit, tiens, on va présenter les œuvres chronologiquement, on a l'impression que ça va être quelque chose de très simple. En fait, ce n'est pas le cas. D'abord, il y a des œuvres qui ont des datations fantaisistes.
Und fährt Pomarède fort, man hält eine chronologische Ordnung oft für einfach. Aber nicht selten sind die Werke gar nicht so genau datiert. Und dann muss man sich fragen, welches Kunstwerk repräsentiert am besten eine bestimmte Epoche? Welches Werk ist am interessantesten? Und noch komplizierter wird es, wenn man dann bestimmte Themen abbilden will.
L'œuvre la plus intéressante. Si on raisonne en plus par rapport à un thème qu'on veut traiter du début à la fin, ça rend les choses infiniment plus compliquées.
Und Museumsszenograf Adrien Gardère unterstreicht, dass die Selektion extrem sorgfältig geschehen sei. 4 Jahre lang hat man parallel zur Entwicklung der Gesamtpräsentation die Kunstwerke gesiebt.
Les œuvres ont été choisies extrêmement précisément. C'est un travail de 4 ans. Le choix des œuvres.
Die Arbeit hat sich gelohnt. So leicht und schwerelos wie der Bau von Sana, so attraktiv und zugänglich mutet auch diese Grande Galerie an, in der alles darauf angelegt scheint, die Besucher zu umgarnen. Denn Offenheit, die Neugier wecken soll, das ist auch die Devise im Untergeschoss, wo ein Schaudepot, ein Schaurestaurierungslager und viele Videos Einblicke in den Alltag eines Museums hinter den Kulissen geben. Es scheint also ganz so, als habe man mit dem Louvre in Lens das klassische Kunstmuseum fürs 21. Jahrhundert neu erfunden. Doch zugleich stellt sich die Frage, ob das nicht ein Rückzugsgefecht ist oder ein verzweifelter Versuch, auch ein jüngeres Publikum zu erobern, das längst genügend Bilder übers Internet geliefert bekommt. Henri Loiret, der übrigens kurz nach der Eröffnung des Louvre in Lens seinen Rückzug vom Posten des Museumsdirektors angekündigt hat und in dessen Amtszeit nebst der heiß diskutierten Allianz des Louvre mit Abu Dhabi auch die jüngst gefeierte Eröffnung der neuen Islamabteilung in Paris fällt, macht sich keine Sorgen um die Zukunft des Museums. Wir haben die Schwäche, an die Überlegenheit der Originale gegenüber den Bildschirmen zu glauben, sagt er zunächst.
Nous avons la faiblesse de penser que voir les œuvres en vrai, c'est mieux que de les voir sur l'écran. Et ce que nous redisons, mais ça c'est un problème que nous pouvons avoir au Louvre comme nous pouvons l'avoir à Lens. Mais c'est un musée du 21e siècle aussi, c'est parce qu'il est dans toutes ses dimensions. Vous savez, moi quand je suis entré dans les musées...
Als ich vor 40 Jahren als Museumsmann begonnen habe, sagt Loiret, hat man das Museum morgens geöffnet und abends geschlossen.
Et peu à peu, effectivement, les missions du musée se sont...
Inzwischen haben sich die Museen sehr verändert und man legt viel Wert auf die Vermittlung und die Kunsterziehung.
Parce que c'est pas quelque chose de superfétatoire que l'on construit. C'est un instrument de première nécessité. Et la première nécessité, ça veut dire aussi la foi que nous avons non seulement en l'importance de l'art, le fait que ça accompagne et ça nourrit une vie, mais aussi l'importance des œuvres d'art et des œuvres d'art telles que nous les voyons et telles que nous les découvrons.
Und wir haben hier in Lens nicht etwa etwas Überflüssiges gebaut, sondern etwas dringend Notwendiges. Und dies nicht nur, weil wir an die Kunst glauben als an etwas, das einen ein Leben lang begleitet und bereichert, sondern auch an die Bedeutung der Kunstwerke und wie wir sie sehen und entdecken. Tous à Lens, alle nach Lens, so lautet der Schlachtruf des neuen Louvre. Und es lohnt sich durchaus, ihm zu folgen. Denn neben der wegweisenden Architektur, der großartigen Kunst und ihrer neuartigen Präsentation kann man hier tatsächlich eine kulturgeschichtlich ungemein faszinierende Gegend Europas kennenlernen. Vorausgesetzt, man versteht unter Kulturgeschichte mehr als nur ihre ruhmreichen Höhepunkte in Palästen und Kathedralen, nämlich auch die Steinkohlereviere, die Schlachtfelder und Soldatenfriedhöfe. Sie hörten Reflexe, am Mikrofon verabschiedet sich Barbara Basting.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.